Diese Episode wird präsentiert von Deadline, das Filmmagazin. Die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt im Kiosk oder online unter deadline-magazin.de.
Devils and Demons wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
They're coming to get you, Barbara.
Moin moin und herzlich willkommen zur 320. Episode von Devils and Demons, der Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris und bei mir ist der liebe André.
Moin.
Und wir beide besprechen quasi heute den schleimigen Traum eines jeden Nickelodeon-Fans, nämlich den Film From Beyond von Stuart Gordon. Ein Film, vor dem ich mich lange gedrückt habe, weil ich jetzt nicht gerade der große Stuart Gordon, / Brian Usner, / Jeffrey Combs Fan bin. Aber irgendwann muss ich ja mal ran und ich dachte, okay, denn From Beyond, den habe ich noch nicht gesehen. Da weiß ich noch nicht, ob ich was zu meckern habe und deswegen haben wir uns den heute rausgepickt. Aber es ist viel passiert in den letzten Tagen. Ganz frisch heute, also wenn ihr das hört, vor 2 Tagen, ganz frisch heute ist der Teaser rausgekommen zu Alien Romulus von Fede Alvarez, dem Regisseur von Don't Breathe und von Evil Dead, also von dem 2013er Evil Dead. Und André, wir haben uns den Teaser-Trailer angesehen und ich frage dich einfach mal ganz offen frei raus, was sind deine ersten Eindrücke davon?
Ja, ich habe gerade auch ganz frisch vor der Aufzeichnung mir schnell noch reingeguckt. Ich muss sagen, dass das sieht aus wie erwartet fast. Ich glaube, dass die Bilder, die gewählt wurden, sind sehr deutlich. Du hast halt zwar Düsternis, aber auch direkt viel Blut. Du hast viel Bewegung. Du hast diese ja fast schon spinnenartig agierenden Facehugger in Massen irgendwie. Das sieht natürlich überhaupt nicht so nach dem typischen Alien aus. Also ich glaube, er wird halt deutlich mehr Tempo und auch Blut und wahrscheinlich Gore reinbringen. Aber ich hoffe, er schafft halt so eine Mischung aus beidem, so Atmosphäre und halt Action und Gewalt. Aber ich glaube, es wird kerniger. Ja, ich glaube, Alvarez wird schon so eine kernigere, härtere Version von Alien schaffen wollen. Das, finde ich, macht der Trailer schon relativ klar.
Evil Alien.
Ja, quasi, genau. Also ich glaube schon, dass das in die Richtung gehen wird. Der wird es ein bisschen böser machen wollen.
Ich glaube auch. Ja. Ich glaube, der wird auch durchaus, ich weiß, jetzt wissen wir natürlich nicht, ich habe jetzt auch nicht nachgelesen, ob der schon ein Rating hat oder ob man weiß, was das werden wird, aber ich gehe stark davon aus, dass es ein R-Rating geben wird und dass der schon ordentlich lossplattern wird. Ansonsten sehe ich das auch so wie du. Ich glaube, das wird im Prinzip eigentlich ein Nummer-sicher-Film. Der wird einfach diesmal das, glaube ich, liefern von den Basics, was die Fans wirklich wollen. Sprich, der wird die ganze Zeit auf dem Raumschiff spielen. Sprich, es wird, das sieht man ja auch schon, eine weibliche Heldin geben, also Ripley 2.0. Und es wird vermutlich, ich könnte mir vorstellen, wieder etwas mehr praktische Effekte geben als bei den letzten beiden Filmen. Und das Zugeständnis dafür, dass Fede Alvarez das macht, ist dann, dass er losblättern kann. Also das ist so meine Impression von dem. Aber ich muss sagen, ich bin schon gehypt. Weil irgendwie ist es auch das, was ich sehen will.
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde es gut aus und ich habe auch Bock auf so ein Alien von ihm. Auf jeden Fall. Also ich glaube, wie gesagt, es wird was anderes, eine andere Tonalität so, aber klar, ne, also auch die Alien-Filme bisher, so ein Teil 4 hat ja auch zum Beispiel mehr Härten als so 1 und 2 zum Beispiel in der Masse so oder in der Explizität, aber das wird, glaube ich, schon nochmal eine ganze Ecke, wie gesagt, derber und dreckiger und ungeschliffener vielleicht. Und ja, habe ich auf jeden Fall Bock drauf, das von ihm zu sehen, wie er das umsetzt.
Ein Film, der gestern in den Kinos gestartet ist, ist der neue Ghostbusters Frozen Empire. Da könnt ihr ein Shorty zuhören auf unserer Steady-Page beziehungsweise über unseren Steady-Feed auf Spotify natürlich auch. Und das Besondere daran ist, ihr müsst diesmal nicht Abonnent bei uns sein bei Steady, sondern ihr könnt einfach mal Probe hören. Diese Episode ist für alle freigeschaltet, also hört doch mal rein. Und wenn ihr das Gefühl habt, okay, das ist cool, hier kriege ich noch ein bisschen mehr von Devils and Demons als das, was alle anderen bekommen, das finde ich unterstützenswert, dann schaut euch doch mal unsere Steady-Seite dazu an. Ansonsten, André, muss ich jetzt böse meckern. Ich war gestern sehr verspätet. Du wirst verwundert sein, ich war jetzt in Dune 2 gestern und du weißt, unser geliebtes Savoy-Kino. es ist ja wirklich eigentlich das ruhigste Kino der Welt, würde ich mal behaupten, mit dem nettesten, rücksichtsvollsten Publikum, das man sich zumindest in Deutschland vorstellen kann in dem Kino. Und ich habe das Gefühl, dass langsam das Eventpublikum einzieht. Vielleicht liegt es an Dune 2, ich weiß es nicht, aber
das liegt am Dune, ja, glaube ich auch.
Der Saal war ausverkauft, wie alle Vorstellungen von Dune 2, weil man muss dazu wissen, für diejenigen, die jetzt das Savoy nicht kennen, wir haben hier in Hamburg quasi eine von, ich glaube, 3 70mm Rollen, die es in ganz Deutschland gibt von Dune 2. Und dementsprechend ist gefühlt jede Vorstellung ausverkauft von dem Film. Und ich saß zwischen zwei jungen Damen, ich würde wahrscheinlich so sagen, irgendwann so Anfang, Mitte 20, und die haben die ganze Zeit gequatscht, wirklich, ich ahnte es schon. Während der Trailer haben sie komplett durchgequatscht und das ist ja auch schon selten, das machen ja auch nur eigentlich ganz wenige Leute, weil Trailer gehören ja eigentlich für die meisten Leute irgendwie zum Kinoerlebnis dazu, aber da haben sie schon durchgängig gequatscht und dann habe ich zu Daniela schon gesagt, es kann sein, dass ich mich heute noch aufregen werde. Und sie haben wirklich die ganze Zeit gequatscht, weil die eine hat Dune 1 nicht gesehen und hat dann immer gefragt, wer ist das? Was macht der? Was kann die?
Oh nein.
Wo sind wir gerade? Und die andere dann immer so, ach so, ja, das ist die kann das. Und wirklich, sie haben es nicht geschafft, auch nur einmal 5 Minuten die Klappe zu halten. Nicht ein einziges Mal 5 Minuten Ruhe. Das ist ärgerlich. Und das war echt zu nervig. Aber das ist nicht alles. Es kommt noch dazu, ich will jetzt nicht über Gen Z oder sowas meckern. Darauf soll es nicht hinauslaufen.
Haben sie noch getiktokt?
Nee, aber sie haben TikTok-Muster an den Tag gelegt. Und zwar dieses, ich kann mich nicht länger als 2 Minuten auf etwas konzentrieren Ding. Und zwar hat sie wirklich, also die direkt neben mir saß, alle 20 Sekunden ihre Sitzposition geändert. Mal hat sie sich nach vorne gebeugt, mit den Ellbogen auf den Knien. Dann hat sie den Sitz wieder komplett nach hinten gemacht. Dann hat sie sich zur Seite gelehnt. Dann hat sie sich zur anderen Seite gelehnt. Dann wieder nach vorne. Dann hat sie was getrunken alle 30 Sekunden. Hat irgendwie irgendwelche Süßigkeiten aus dem Rucksack geholt, sie wieder zurückgelegt. Ist wirklich, sie war pausenlos in Bewegung. Mehr als irgendwie die Kamera in Dune 2. Und das, die Leute halten das vielleicht gar nicht mehr aus heutzutage, so einen 2,5-Stunden-Film irgendwie durchzustehen, wenn sie nicht irgendwie unterbrechen können zwischendurch. Es war jedenfalls grauenvoll. Ich war wirklich kurz davor, was zu sagen, hab's dann nicht gemacht, weil ich weiß, Daniela mag das nicht so, wenn ich Leute anpöbel irgendwo. Aber es war mir dann
irgendwann,
ich
sag mal so, der Film. Man kann ja freundlich darauf hinweisen.
Ja, das. Und ich habe dann nachher nichts gesagt, weil der Shame on Me, der Film hat mir nicht ganz so gut gefallen, deswegen habe ich gesagt, okay, jetzt ist auch egal irgendwann, aber das ist halt so, ne, wenn die Person sich neben mir nicht konzentrieren kann auf den Film, dann sorgt es dafür, dass du dich auch nicht konzentrieren kannst auf den Film und das ist dann halt irgendwie unfair, ne? Und dieses pausenloses Gequatsch, ich meine, wer geht denn in Dune 2 ohne Dune 1 gesehen zu haben, also wirklich, der ist auf Netflix, den kannst du dir, hätte sich 3 Stunden vorher ansehen können, den Film, wirklich, also. Es passt halt ganz gut. Ich weiß nicht, du hast es ja gesehen, glaube ich, bei uns auf dem Instagram habe ich gestern das eine Video von Dominik Porschen rausgebracht, in dem er sich auch genau zu diesem Thema spannenderweise geäußert hat und sich beschwert hat über die Leute, dass wirklich jetzt so nach Post-Corona irgendwie die Leute auf einmal so ein Mitteilungsbedürfnis haben und vor allem so eine Mir-Egal-Haltung. Weil wenn mich das nicht stört, ich mache das jetzt einfach so. Ich bin jetzt hier der König hier in diesem Saal, wo ich sitze. So, ist jetzt auch stellvertretend vielleicht für Konzerte oder Theatervorstellungen, was auch immer. Aber ich habe das Gefühl, die Leute haben ihre Hemmungen verloren nach Corona.
Also ja, ich meine, es gab auch vorher immer schon natürlich Gequatsche und Co. Aber ich habe auch das Gefühl, es ist noch schlimmer geworden. Ja, das hat er ja auch in seinem Video gesagt, würde ich fast zustimmen, ja.
Ja, es ist weiß ich nicht. Ich meine, hat ja natürlich jeder irgendwie anders das Bedürfnis, so ein Erlebnis, sei es eine Kinovorstellung, zu erleben. Aber ich finde, das gehört halt irgendwie dazu, dass man sich irgendwie zurücknimmt, ne, und nicht irgendwie den Leuten den Spaß raubt. Weil ich meine, im Endeffekt zahlen ja alle dafür Geld, ne?
Das verstehe ich halt eh mal nicht, ne? Die kaufen sich halt Tickets, um dann zu labern.
Ja, weil sie denken halt, ich finde, die Leute merken, und das ist vielleicht dann auch wieder die Corona-Zeit schuld irgendwie, ne? Alle waren zu Hause auf ihre Couch und haben Filme geguckt und sie verwechseln jetzt das Kino mit ihrer eigenen Couch. Da können die natürlich quatschen, wie sie wollen, aber naja. Okay, danke, dass ich mich kurz auslassen konnte darüber. Es gab, André, 2, 3 Beschwerden über uns, die ich dir nicht vorenthalten will. Und zwar ein Thema, was uns ja auch in unseren Vorbereitungen seit Jahren beschäftigt. Und zwar das Thema Inhaltsangaben und wie wir damit umgehen im Film. Wir haben ja jetzt schon mehrere Varianten hier durchgespielt. Wir haben die Variante gehabt, wir lesen kurz die Schnellinhaltsangabe von der Blu-ray vor und dann gibt es eine ausführliche Inhaltsangabe. Wir haben sie mal am Stück, wir haben sie mal gesplittet und machen dazwischen die Filmanalyse. Jetzt lesen wir sie auch in Stücken vor, aber am Stück gestückelt von mehreren Lesenden sozusagen. Weiß nicht, vielleicht können wir den Leuten mal kurz erklären, was das Problem an diesen ganzen Sachen ist. Wir haben uns ja darüber vor kurzem auch unterhalten und ich bin persönlich der Meinung, dass ich es besser finde, wenn wir die Inhaltsangabe am Stück vorlesen, weil wir doch gemerkt haben, wenn wir sie aufsplitten, dass wir dann eben über manche Punkte noch nicht richtig reden können, weil wir uns zurückhalten müssen, weil diese Stelle im Film kommt halt erst später und dann vergessen wir vielleicht manche Punkte auch, über die wir diskutieren wollen, aufgrund dessen. Und ich habe so das Gefühl, das ist einfach runder. Das ist vielleicht erstmal anstrengend, die Inhaltsangabe einmal am Stück vorgetragen zu bekommen. Aber ich habe das Gefühl, es lässt sich einfach besser analysieren und diskutieren danach. Und die andere Sache ist, die Inhaltsangabe generell ist einfach da und das wissen vielleicht immer noch nicht alle. Es hören einige Leute diesen Podcast, nicht wenige, ohne die dementsprechenden Filme zu kennen. Und dementsprechend brauchen die Leute auch eine konkrete Inhaltsangabe, um zu wissen, was in diesem Film passiert. Und das finde ich jetzt auch tatsächlich nicht weiter schlimm. Und ich finde, das ist jetzt auch so ein geringer Anteil an unserem Podcast, dass wir da ja eigentlich gar nicht groß diskutieren müssen, ne?
Eigentlich nicht. Also ich meine, wir machen das ja eigentlich schon immer so. Und ja, wir wollen ja das vollumfängliche Filmerlebnis ja immer bieten. Und ja, wie schon gesagt, eben genau. Gibt genug, die die Filme nicht gucken, noch nicht gesehen haben, auch gar nicht sehen wollen, sondern von uns eben alles wissen wollen dazu. Dann müssen sie den Film gar nicht mehr gucken. So, das war immer schon so. Und deswegen, ja, das war immer das Konzept, sag ich mal.
Ja, und wir ändern ja dauernd auch Sachen. Also es kann auch sein, dass wir irgendwann das wieder aufsplitten. Aber für aktuell machen wir es so und ich glaube, damit kann jeder leben. Es gibt Schlimmeres, würde ich sagen. Schlimmeres gibt es zum Beispiel, André, im Sommer für dich. Denn ich werde hier feierlich verkünden, dass wir uns im Sommer, weil ich hatte ja auf Social Media gefragt und weil es auch viele Wünsche gab, dass es Themen, die ich alleine mit Pascal besprochen habe vor vielen Jahren, gerade die großen Franchises, bei denen du natürlich auch ab und zu schon dabei warst damals, dass wir die nochmal in der aktuellen Besetzung mit dir und mit Theresa besprechen. Und am meisten Zustimmung hat die Freitag der 13. Reihe bekommen. Und wir werden uns schön den kompletten Sommer ausführlich damit mit Jasons Abenteuern nochmal beschäftigen. Ist das nicht schön?
Ich freue mich sehr darauf, auf jeden Fall.
Passt zum Sommer, ne? Und man kann es doch immer wieder gucken. Also.
Manche unserer StammhörerInnen wissen ja sicher auch, dass ja Jason mein To-Go-Villain ist unter den Slashern. Von daher, für mich ist das ja wie Weihnachten und Ostern zusammen.
Ich wollte ja eigentlich Wrong Turn durchprügeln, aber das war da tatsächlich das Einzige, was die Leute nicht nochmal hören wollen.
Dann hätte ich vorher pausiert.
Jedenfalls könnt ihr euch darauf freuen, also statt den Sommer-Specials wie im letzten Jahr gibt es quasi den Sommer komplett über das Camp Crystal Lake-Paket. So, das Paket von heute beschäftigt sich, wie angekündigt, mit From Beyond. André, du bist ja unser Lovecraft-Experte hier, dementsprechend gehe ich davon aus, du hast den Film nicht, wie ich, zum ersten Mal gesehen. Ich glaube, da können wir jetzt auch mal die Rollen mal wieder tauschen. wie waren deine Erinnerungen an From Beyond? Warst du schon vorher ein Fan von diesem Film und wie stehst du generell zu den, das ist vielleicht jetzt ein bisschen übertrieben umfangreich die Frage, aber wie stehst du generell zu den Lovecraft-Verfilmungen, die es so gibt? Ist das einer, wo du sagst, okay, auf den hast du dich gefreut, wiederzusehen?
Genau, also ich kannte ihn schon länger, weiß ich gar nicht, weil ich zuerst mal gesehen habe, ehrlich gesagt, auf jeden Fall vor Letterboxd-Zeiten lange, schon mit der 2000 oder so wahrscheinlich, habe ihn, glaube ich, so vielleicht so 2-3 Mal gesehen bisher. Und mochte ihn immer ganz gern, ja, auf jeden Fall. Oder mochte ihn schon sehr, doch. Ich finde es ein sehr guter Gordon. Ich habe ja nicht das Problem mit Gordon, ich mag ja auch Reanimator und so. Ja, er ist halt sloppy und sleazy, aber genau das mag ich, ne? Es ist halt alles sehr ungeschliffen, aber immer sehr viel Liebe zum Detail. Und du merkst halt einfach, dass er jemand war, zusammen mit Usna irgendwie, hatten Bock auf die ganzen Thematiken und so. Und ja, hatten natürlich nicht immer die riesen Budgets oder sonst irgendwas oder vielleicht auch nicht überall das Händchen, aber sie waren mit Passion dabei. Ich finde, den Film merkst du die Passion irgendwie an, ne? Und vielleicht auch nicht immer unbedingt die Passion auch für die Geschichte, sondern aber mehr das, was sie das machen können oder ja, womit sie spielen können. Die Filme sind sehr verspielt auf eine Horrorart, ne? Und deswegen, ich finde halt, From Beyond ist da auch ein gutes Beispiel einfach. Da wurde sich halt ausgetobt in vielen Bereichen, gerade so Maske, FX und Effekten, das werden wir heute besprechen. Und ja, deswegen hatte ich schon Bock auf jeden Fall, jetzt auch wieder zu sehen, weil es jetzt doch wieder auch eine ganz lange Zeit her war auch wieder.
kann so stolz auf mich sein. Ich habe auch letzte Woche Dagon geguckt. Ich weiß nicht, kennst du den auch?
Ja, mhm, klar.
Da muss ich sagen, da dachte ich so, boah, das ist so atmosphärisch dann doch mal das, was ich mir auch vorstelle, wie so ein Lovecraft-Setting dann auch wirklich mal aussieht, umgesetzt.
Ja,
durchaus, ne?
Also finde ich auch, ja.
So mit dieser verregneten Küstenstadt und so, das ist so das, was ich mir darunter vorgestellt habe, so, weil das auch so passt, ne? Wie ist das eine Videospiel noch? Sinking City, ne?
Sinking City, genau.
Ja, das hatte ja auch so ein bisschen dieses Setting und so weiter. Und dachte ich so, okay, das haben sie echt mal gut umgesetzt. Ob man gut jetzt auf Fischmenschen steht, das ist dann wieder Geschmackssache. Aber so von der Atmosphäre dachte ich so, okay, und wenn From Beyond auch so in die Richtung geht, dann freue ich mich da doch irgendwie drauf. Und,
Sinking City war 1:1, Schatten über Innsmouth ist das ja die Story dahinter. Und das war ja 1:1, ja.
Wunderbar, okay. Gleich dazu mehr. Einmal kurz die groben Fakten zum Film. Der Film wurde vom Studio Empire Pictures produziert, ist eine amerikanisch-italienische Produktion. Warum das so ist, dazu auch gleich mehr. Der Film hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 3,5 von 5, auf der IMDb eine 6,6 von 10 und ist am 24. Oktober 1986 in die US-Kinos gekommen, hat ein Budget von 2,5 Millionen Dollar gehabt und hat damit 1,2 Millionen Dollar eingespielt. Wenn ihr den Film sehen wollt, gibt es mehrere Möglichkeiten. Es gibt die Blu-ray von OFDB Filmworks in verschiedenen Ausgaben. Es gibt Mediabooks von 84 Entertainment. Ich persönlich kann tatsächlich die UHD empfehlen von Vinegar Syndrome aus den USA. Die könnt ihr hier auch abspielen. Die ist region-free, hat jetzt keinen deutschen Ton, aber hat eine 1A-Bildqualität. Also von daher, ihr werdet den Film schon finden irgendwo. Der Film läuft 86 Minuten. Der war bis 2013 indiziert in Deutschland. Es gibt die Kinofassung des Films und die, ja, ich würde sagen, die mittlerweile gängige Version und auch bessere Version, nämlich den Director's Cut, der dann auch alle Spezialeffekte und Gore- und Schleimeffekte wieder drin hat. Und diese Version hat mittlerweile auch ein FSK 16 bekommen. Als Content-Note würde ich sagen, Body-Horror. Ne? Man muss damit leben, dass sich da so ein paar Körperteile dahin bewegen, wo sie vielleicht nicht hingehören. Keine Ahnung, wie man es anders ausdrücken soll. Aber ihr wisst, glaube ich, schon, was damit gemeint ist. Ich habe mich ein bisschen schwer getan, André, mit der Einschätzung unserer beiden Faktoren hier, Brutalität und Suspense. Also Suspense habe ich jetzt nicht gespürt dabei. Also ich fand ihn jetzt weder besonders gruselig noch besonders spannend, noch irgendwie hat mein Herz geklopft dabei. Also da bin ich jetzt so bei einer 1 von 5 gewesen. Und in Sachen Brutalität weiß ich gar nicht. Der hat halt auch wieder so eine sleazige Atmosphäre, was alles so ein bisschen vielleicht gemeiner und ekliger macht, als es eigentlich ist. Aber auch Schleim kann ja irgendwie und alles so, was so Body-Horror so damit zu tun hat, ist ja auch irgendwie eine Form von Brutalität. Ich habe dem jetzt so eine 3 von 5 gegeben. Also es ist jetzt wieder nichts, was irgendwen groß aus dem Sessel kippt, aber so Body-Horror ist ja schon immer ein bisschen speziell, ne? Wenn so Sachen sich modifizieren oder mutieren am menschlichen Körper, das kann ja jetzt auch nicht jeder ab, ne?
Ja, und, also, okay, ich finde 3 echt sehr niedrig gegriffen, ehrlich gesagt. Ich wäre fast bei einer 4. 3,5 bis 4. Also, ja, ne, also es ist halt immer das Ding, in welchem Maß misst du? Ne? Wir reden natürlich hier von einer absoluten Horror-Audience. Aber auch da gibt es natürlich verschiedene unseren HörerInnen. Nicht jeder mag Gore. Auch gibt ja auch welche, die stehen eher halt auf Übernatürliches und sind Gore eher abgeneigt, whatever. Oder können das auch nicht so ab oder so. Aber ich finde es auf einer allgemeinen Skala, wenn das jetzt jemand guckt, der den Film nicht kennt, wenn ich das jetzt jemandem zeigen würde, der jetzt nicht total affin ist, der wird da schon, glaube ich, ein oder andere Mal ganz schön schlucken. Ich sag nur Auge rauslutschen und sonstige Sachen. Ich finde schon, dass der einige Härten hat. Und auch die ganzen Metamorphosen und so, der ist schon ordentlich rotzig und ich finde schon, dass der sehr brutal ist. Also 3,5 mindestens, vielleicht sogar 4 wäre ich, ja.
Vielleicht bin ich niedriger gelandet, weil ich finde, also wir reden ja noch über die Effekte sind super, aber ich finde, die Effekte sind sehr offensichtlich Effekte.
Das stimmt, er wirkt halt sehr künstlich. Ich wollte sagen künstlerisch und künstlich. Also es wirkt halt wie, da hat jemand gute Arbeit gemacht.
Genau, wie gute Practicals, ne? Ja, wie sie halt eben aussehen, das stimmt, aber halt nicht unbedingt realistisch, weil das, was wir sehen dort teilweise eben nicht realistisch ist, ne? Weil es eben quasi Fantasy-Elemente ja hat oder übernatürliche Elemente, drücken wir es mal so aus. Und aber ich gehe da auch vollkommen mit bei 4 von 5. Also vielleicht sind die 3 von 5 wirklich ein bisschen zu wenig. Wenn ihr ähnliche Filme sucht oder euch vorstellen wollt, was euch bei From Beyond erwartet, würde ich jetzt vergleichsweise Filme wie Reanimator, jetzt vielleicht nicht tonal, aber auch so von den Effekten her, die Fliege nehmen. Society ist mir noch eingefallen und auch ein bisschen Basket Case her von der Art, wie diese Effekte funktionieren. Das wären jetzt so meine Vergleichsfilme dazu. Aber wir haben es ja angesprochen. Willkommen zur Inhaltsangabe, André.
Dr. Edward Pretorius ist ein älterer Wissenschaftler, der mit dem sogenannten Resonator herumexperimentiert. Die Maschine schafft es mittels gewisser Frequenzen, die Zirbeldrüse im Gehirn anzuregen, was dazu führt, dass verborgene psychische Kräfte ans Tageslicht kommen können. Pretorius, der zusammen mit dem Studenten Crawford Tillinghast an dem Projekt forscht, vermutet in der Zirbeldrüse ein durch die Evolution verloren gegangenes Sinnesorgan des Menschen. Doch schon beim ersten Versuch öffnen, es zu öffnen? Nee, doch beim ersten, oh, Entschuldigung. Langsam.
Dafür musst du noch einmal dich räuspern.
Doch schon beim ersten Versuch öffnen die beiden das Tor zu einer Paralleldimension, durch das fremde Wesen oder Aliens in unsere Welt einkehren. Pretorius erliegt dem Wahnsinn und wird von einem fremdartigen Wesen verschlungen. Crawford kann Schlimmeres verhindern und die Maschine außer Gefecht setzen. Als die Polizei eintrifft, gilt er aber natürlich als Tatverdächtiger, Pretorius umgelegt zu haben. Deshalb wird er zunächst eingewiesen. Doch die Ärztin Dr. McMichaels stellt an Tillinghast eine vergrößerte Zirbeldrüse fest und will diesen Befund auf den Grund gehen, weshalb sie zusammen mit dem Cop Bubba und dem widerwilligen Crawford das Experiment wiederholen will. Der Versuch klappt erneut, jedoch müsse alle Beteiligte feststellen, dass sie dezent dem Wahnsinn verfallen und ihre Libido ebenfalls gehörig verrückt spielt. Vor allem Dr. McMichaels und Crawford bekommen das zu spüren. Und auch Dr. Pretorius kehrt zurück, jedoch nackt und mit Greifarmen, die ihre Gestalt zu unvorstellbaren Formen verändern kann. Crawford schafft es, den Resonator abzuschalten, aber Pretorius kann die Maschine auch aus seiner Dimension heraus kontrollieren. Die Veränderungen von Crawford äußerlicher und psychischer Art werden immer drastischer.
Ja, Kevin McMichaels ist der Meinung, dass der Resonator Aufschluss über die Opfer von Schizophrenie und Hirnschädigungen geben könnte und schlägt vor, ihn wieder einzuschalten. Aber Bubba und Crawford sind anderer Meinung. Während Bubba und Crawford schlafen, steht Catherine auf und schaltet den Resonator wieder ein, was den inzwischen mutierten Pretorius zum Vorschein bringt. Pretorius schnappt sich Catherine und bereitet sich darauf vor, ihren Geist zu fressen und sie ins Jenseits zu bringen. Crawford und Bubba gehen in den Keller, um den Strom abzuschalten, treffen aber auf ein riesiges wurmähnliches Monster, das Crawford angreift. Bubba gelingt es, den Strom abzuschalten, Crawford und Catherine zu retten und Pretorius wegzuschicken. Bubba beschließt, dass sie das Haus verlassen sollten. Pretorius kehrt jedoch wieder zurück und der Resonator schaltet sich wieder ein, als alle drei auf den Dachboden laufen, um ihn zu deaktivieren. Catherine und Crawford werden von bienenähnlichen Kreaturen, oder sagen wir mal insektenähnlichen Kreaturen, angegriffen und als Bubba sie aus dem Weg stößt, wird der Biss auf die Knochen aufgefressen. Crawford wehrt Pretorius ab und befreit Catherine, doch dann springt ihm seine vergrößerte Zirbeldrüse aus der Stirn. Catherine schließt die Maschine kurz, indem sie sie wiederholt mit einem Feuerlöscher besprüht.
Sie bringt Crawford zurück ins Krankenhaus, wo sie auf psychische Krankheiten und Schizophrenie untersucht wird, da ihre Geschichte der von Crawford gleicht. Als Catherine von einem sadistischen Mitarbeiter auf eine Schockbehandlung vorbereitet wird, entwickelt Crawford einen überwältigenden Hunger auf menschliche Gehirne und tötet Catherines Vorgesetzte Dr. Block. Catherine flieht und fährt mit einer Bombe zurück zum Haus. Ein wahnsinniger Crawford folgt ihr. Catherine platziert die Zeitbombe am Resonator. Crawford greift sie an. Als er gerade ihr Gehirn essen will, beißt sie ihm die Zirbeldrüse ab und bringt ihn wieder zur Vernunft. Dr. Pretorius' Wille verbindet die durchtrennten Drähte des Resonators wieder und behebt den Kurzschlussschaden. Pretorius kehrt zurück und verschlingt Crawford vollständig. Bevor Pretorius dasselbe mit Catherine tun kann, kämpft Crawfords Bewusstsein in Pretorius um die Kontrolle und die gegensätzlichen Bewusstseine reißen ihren gemeinsamen Körper auseinander. Catherine entkommt durch das Dachbodenfenster, gerade als die Bombe explodiert, den Resonator zerstört und sowohl Pretorius als auch Crawford tötet. Als sie draußen landet, bricht sich Catherine ein Bein und die Nachbarn versammeln sich um sie, als sie einen Nervenzusammenbruch erleidet und zwischen wahnsinnigem Gelächter und Weinen sagt, es hat ihn gefressen.
Ja, André, vielleicht mal gleich als Einwand. Das war jetzt nicht gerade das Paradebeispiel für eine eine Inhaltsangabe, die unseren Zuhörenden genau veranschaulicht, um was es hier eigentlich geht. Weil ich finde, der Film ist gar nicht so kompliziert, wie er sich hier liest.
Nee, überhaupt nicht. Tatsächlich. Also ich finde auch, wenn du dir das auf dem Papier anguckst, klingt es total durcheinander und wild und keine Ahnung und schwierig zu folgen, aber es ist eigentlich super simpel. Es passt auf einen Bierdeckel aber man kann es halt, wenn man so Szene per Szene durchexerziert, ist es deutlich komplexer, als es ist, ja.
Ja, wir haben hier, wie gesagt, die drei Schöpfenden, sage ich mal, zum einen Stuart Gordon, der, glaube ich, sogar fast heute, fast auf den Tag genau vor 4 Jahren ja verstorben ist. Wir kennen ihn auch als Regisseur von Reanimator zum Beispiel. Er hat parallel zu From Beyond Dolls gedreht. Er hat den Dagon gedreht, von dem ich vorhin gesprochen habe. Und ich denke mal, Castle Freak dürfte noch so sein mit bekanntester Film sein. Produziert wurde das Ganze von zum einen von Brian Usner, der Beyond Reanimator, Bride of Reanimator gedreht hat, Return of the Living Dead 3, The Dentist hatten wir auch schon im Podcast und den vorhin angesprochenen Society und auch unser alter und das Freund und das holt so ein bisschen Erinnerungen hervor und vielleicht auch der Hinweis darauf, dass wir vielleicht da nochmal ran müssen bald, Charles Band, der Full Moon Gründer, der ja unter anderem für Dinge wie Puppet Master verantwortlich ist, aber natürlich auch für viele andere Trash-Filme, sei es als Regisseur und als Produzent. Und die drei haben sich jetzt quasi aufgemacht, hier Lovecraft zu verfilmen. Eigentlich wollte Stuart Gordon zu diesem Zeitpunkt schon Dagon drehen, aber da ging es Charles Band so ein bisschen so wie mir. Die Fischmenschen waren ihnen ein bisschen zu albern und deswegen haben sie gesagt, wir machen jetzt erstmal die Geschichte From Beyond von Lovecraft, die tatsächlich ja eigentlich nur 7 Seiten lang ist. Und André, wir haben mal rausgesucht, mit Hilfe der, hier gehen die Credits an die deutsche Lovecraft-Gesellschaft, die hier kurz zusammengefasst haben, um was es eigentlich in der Kurzgeschichte geht. Magst du das gerne einmal vorlesen?
Natürlich gerne. Die Geschichte ist aus der Perspektive des namenlosen besten Freundes von Crawford Tillinghast erzählt. Crawford Tillinghast war ein Wissenschaftler und Philosoph, der eine elektrische Maschine konstruiert hatte, um sichtbare Dinge aus dem Jenseits wahrnehmen zu können. Der Erzähler hatte versucht, Tillinghast von seinem Vorhaben abzuhalten und hatte ihm seine Bedenken gegenüber geschildert, weswegen Tillinghast ihn zornig aus dem Haus geworfen hatte. 10 Wochen später erhielt der Erzähler einen Brief von Tillinghast, in dem er ihn wieder zu sich nach Hause einlud. Dort angekommen, findet der Erzähler Tillinghast in einem körperlich wie geistig miserablen Zustand vor und muss außerdem feststellen, dass alle Dienstboten verschwunden sind. Tillinghast erzählt ihm, dass sein Vorhaben von Erfolg gekrönt ist, führt ihn zu seiner elektrischen Maschine und weist ihn an, neben ihr Platz zu nehmen und innezuhalten. Der Erzähler beginnt, andere Orte zu erblicken und Wesen zu sehen und zu hören, die durch sich selbst und durch andere Objekte und Menschen auch durch ihn selbst durchgehen können. Auch beobachtet er, wie diese Wesen sich gegenseitig verspeisen und auflösen. Tillinghast offenbart dem Erzähler nun seinen überwältigenden Hass. Er erzählt, dass die Dienstboten von eben jenen Wesen aufgelöst wurden. Außerdem eröffnet er ihm, dass er den Erzähler hierher eingeladen habe, um ihm seinen Erfolg zu zeigen und sich an ihm dafür zu rächen, dass er ihn entmutigt und sich nicht an sein Vorhaben geglaubt habe. Nun wolle er den Erzähler diesen Wesen zum Fraß vorwerfen. In diesem Moment schießt der Erzähler mit seinem Revolver auf die Maschine, die dadurch zerstört wird. Der Erzähler wird daraufhin besinnungslos. Vom Schuss alarmiert, kommt die Polizei hinzu und findet Tillinghast tot auf dem Boden liegen. Zunächst wird der Erzähler verhaftet, doch stellt sich schnell heraus, dass Tillinghast einem Schlaganfall erlegen ist, sodass der Erzähler wieder freigelassen wird. Die Leichen der Dienstboten, von denen die Polizei ausgeht, dass sie von Tillinghast ermordet wurden, werden niemals aufgefunden.
Ja, vielen Dank an der Stelle. Ja, und da kann man schon sagen, das ist genau das, was du vorhin schon gesagt hast, ne? Sie sind mit Freude, also unsere Filmschaffenden hier, Usner, Gordon und Ben, mit Freude an das Lovecraft-Werk herangegangen, aber haben sich dann doch dafür entschieden, diese nur 7-seitige Kurzgeschichte quasi direkt im Prolog des Films abzufrühstücken, sodass sie sich dann für den Rest des Films dann doch kreativ frei austoben konnten, ne? Also im Prinzip sehen wir ja vor den Opening Credits die komplette Kurzgeschichte in moderner Facette quasi.
Genau.
Fandst du das gut?
Ich habe es ehrlich gesagt auch so ein bisschen vergessen gehabt. Ich finde es als Einstimmung eigentlich ganz gut, weil das irgendwie so einmal kurz das Konzept oder eben den Aufhänger runterbricht so. Aber ja, irgendwie hat jetzt auch schon wieder verdrängt, dass es beginnt. Aber es stimmt halt kurz ein, du bist eigentlich schon im Bilde komplett, was auf dich wartet so ein bisschen, ja.
Eine der Freiheiten ist ja, dass quasi für den Film die Figur des Dr. Pretorius erfunden wurde. Und hier an der Kurzgeschichte, so wie du es eben vorgelesen hast, quasi der Crawford Tillinghast ja quasi eigentlich der wahnsinnige Wissenschaftler war, ne?
Ja, genau, ja.
Ja, das haben sie ein bisschen abgeändert.
Ja, du hast halt hier nicht den Erzähler eben, ne? Also ja. bei Lovecraft-Geschichten ist es ja ganz oft so, dass halt nur jemand etwas über etwas erzählt, aus einer dritten Perspektive, oder jemand hat was gefunden und liest es quasi im Brief vor und du bist quasi in dem Brief oder sowas. Du hast immer so einen gewissen Erzähler. Du hast nicht, also es gibt auch quasi Erzählungen, Geschichten aus der Perspektive von einem Protagonisten oder so, aber oft ist es halt, es erzählt jemand etwas über jemanden oder so. Und das haben sie halt hier für den Film weggelassen, weil das macht natürlich filmerzählerisch keinen Sinn. Oder ja, macht man halt eher einfach nicht. Deswegen hast du halt hier einen Hauptprotagonisten in Anführungszeichen gebraucht. Und dann haben sie das halt einfach so übernommen, dass er halt hier derjenige ist, der Ausführende ist. Du hast halt hier diese Erzählperspektive nicht im Film mehr.
Ja, und die zentrale Idee, also die Lovecraft hatte, die bleibt ja auch bestehen, aber auch hier wird sie quasi durch neueste medizinische Erkenntnisse ergänzt. Ich hatte dann auch gelesen, dass Stuart Gordon sich auch öfter quasi, dass er öfter Ärzte und Ärztinnen konsultierte für seine Filme, um eben für korrekte Ausführungen zu sorgen. Und so hatte hier 1984, also 2 Jahre vor Veröffentlichung des Films, wurde eben bekannt, dass das Hormon der Zirbeldrüse eben den Sexualtrieb in unserem Kopf steuert und das seit jeher so ein bisschen als das dritte Auge gilt. Und genau das haben sich Usner und Gordon hier zunutze gemacht und haben quasi in die Geschichte ergänzt, dass die Stimulanz der Zirbeldrüse eben im Hirn zum einen uns quasi Aliens und Monster sehen lässt, die eben sonst im Verborgenen geblieben wären, also Kreaturen aus einer anderen Dimension, aus dem Jenseits, die zu uns kommen durch diese Maschine, und gleichzeitig eben dadurch auch der Sexualtrieb erhöht wird. Und das ist natürlich ohnehin, glaube ich, immer so ein Thema, was also mit Lovecraft eher weniger zu tun hat, ne? Ich glaube, also ich bin der Meinung gelesen zu haben, dass Lovecraft, da kennst du dich besser aus, Lovecraft selbst irgendwie auch asexuell war und in seinem Leben jetzt irgendwie Sex und Frauen irgendwie keine große Rolle gespielt haben. Aber in den Filmen, in den schleimigen Filmen, sag ich mal, von Usner und Gordon, ist Sex natürlich ein omnipräsentes Thema, ne?
Ja, ja, total. Also nee, Lovecraft selbst gar nicht. Der war jetzt halt zurückgezogen, introvertiert, eigentlich nie rausgegangen quasi. Und ist ja auch sehr jung schon gestorben im Vergleich. Genau, und das meine ich halt, der Sleaze der Filme ist halt dann eher totales Produkt dieser Zeit, ne? Diese 80s, 90s Movies von den beiden, die bringen halt Lovecraft als Aufhänger, aber verbunden eben mit dem Sleaze, gematschte Sex der damaligen Zeit, der Video-Nasty-Era quasi. Das ist aber eben nicht was sie sagt, aus den Geschichten rausholen. Das ist auch sehr eigen interpretiert, ja.
Passt das für dich zusammen, Lovecraft und diese sag ich mal, sexy sleazy Ist, weil ich finde zum Beispiel, weil genau was wir eben geredet haben, deswegen war ich von Dagon so überrascht, weil der eben genau das, gut, er hat es später im Verlauf auch, aber er hat irgendwie, also der hat sich für mich, also wenn ich jetzt nicht wüsste, dass es Lovecraft-Adaptionen sind, habe ich bei From Beyond null das Gefühl, dass ich hier eine Lovecraft-Adaption gucke. Bei Dagon habe ich halt sofort diese Assoziation, ne? Und das habe ich so ein bisschen, das Gefühl liegt auch so ein bisschen an dieser, ja, es ist ja kein Trash, das kann man ja nicht nennen, aber es ist halt so ein bisschen die, ja, wie du schon sagst, diese niederen Videotheken-Triebe werden da noch ein bisschen reingeholt, ne?
Genau, also Frage, passt es zusammen? Halt bei Brian Usner, also bei Usner und Gordon, ja, weil es einfach ein eigener Stil ist, also sie haben sich eine eigene Handschrift irgendwie gebaut und es funktioniert für mich auf der Ebene. Die Vorlage wird halt sehr frei adaptiert und dann eben in ein eigenes Konzept gepackt und mit eigenen Handschriften und so. Und das passt dann für mich in diesem nasty Ansatz und schleimig und alles und drum zusammen. Und naja, also sagen wir mal so, bei Dagon und der auch der Vorlage eben Shadow over Innsmouth oder Schatten über Innsmouth, es ist nicht so, dass die Geschichten frei von, sag ich mal, sexuellen Handlungen sind, aber es ist halt nicht sleazy, sondern zum Beispiel bei Schatten über Innsmouth geht es ja ein Teil darum eben, dass irgendwann rauskommt, dass sich halt diese Fischwesen aus dem Wasser mit den menschlichen Frauen von der Stadt Innsmouth paaren. Dadurch gibt es halt diese Fischwesen. Das sind halt eigentlich Hybridwesen. Und das ist aber natürlich eben nicht irgendwie nasty oder wie im Film jetzt hier mit Barbara Crampton irgendwie sexy naughty, sondern die Fischwesen vergewaltigen halt die Frauen. So. Also wenn, geht das halt eher in die drastische Richtung, in die nonkonforme Richtung und nicht irgendwie sexy oder anrüchig, sondern einfach halt hart und böse und düster. Und das ist halt das. Und das haben sie halt, das verpackten halt Usner und Gordon dann eher dann in eben diese Nasty-Richtung. Wobei sie das bei dem Dagon-Film auch so explizit nicht mit reingebracht haben. Da gibt's halt dann später so eben so Jungfrauenopfermäßig, aber da lassen sie ein bisschen so das Drastische weg. Aber ich habe zum Beispiel ein Lovecraft Schatten over Innsmouth, jetzt habe ich Englisch und deutschen Titel. Jetzt fängt schon an, Anglizismen in Titeln zu bauen.
Es geht wieder los.
Ich habe ein Schatten over Innsmouth Comic. Und da ist das zum Beispiel ein sehr großes Thema, was halt sehr explizit ist und sehr unschön. Also es gehen halt verschiedene Künstler sehr unterschiedlich mit dem Vorlagen natürlich um, mit dem Format, aber eben diese Art, wie Jusner und Gordon das machen, merkt man ja auch, es soll ja mehr Partyspaß sein als Künstler. Ja. Ne? Es ist ja doch irgendwie, auch wenn es hart ist oder so, ist es immer so ein bisschen ja, so ein bisschen klamaukig irgendwo auf eine Art. Das ist sehr overacted, das ist sehr drüber. Und es hat trotzdem so einen komischen, anrüchigen Charme so. Und das ist halt eine ganz eigene Interpretation, das halt, wie gesagt, nichts mit den Vorlagen zu tun hat, so wirklich.
Ja, man merkt das auch, ne? Also der Film hat wirklich ein, ich finde, manche sagen tatsächlich, dass er sich ein bisschen zieht. Das hatte ich überhaupt nicht das Gefühl. Ich finde, der verschwendet eigentlich keine Zeit, hat ein durchgängig hohes Pacing, aber es ist ein bisschen schade, finde ich, dass er eben dass erstmal eine Story ja nicht wirklich vorhanden ist, also so komplex das auch ist, was wir vorhin vorgelesen haben. Aber ich finde, dass er so aus dieser Prämisse, aus diesem, dass eben was von Lovecraft reingeholt wurde in diese Geschichte hier, dass er da doch echt wenig draus macht, um eben, was du eben schon gesagt hast, er zugunsten von so einem Fun-Splatter-Film, zugunsten von so einer Effektorgel, von so einem Showcase irgendwie damit zu arbeiten. Ne? Das fand ich ein bisschen schade. Ich weiß nicht, ob der Film besser oder schlechter wäre, wenn er ein bisschen langsamer wäre am Anfang, ein bisschen sich mehr Zeit lassen würde, vielleicht noch ein paar Hintergründe zu der Mythologie und so weiter erzählen würde, oder ob er dann eben nicht so gut wäre, wie er jetzt vielleicht ist. Ich weiß es nicht, weil ich meine, Jusner und Gordon kennen ihre Stärken halt auch und die liegen halt ganz klar so in diesem, ja, Effektkino ist es ja letztendlich, ne?
Total, ja. Und das ist auch völlig bewusst so gewählt, dass man halt eben da jetzt nicht sehr akribisch an die Vorlage halten will, keine düstere, unheimliche, beklemmende, atmosphärische Geschichte erzählen will, sondern daraus eben einen Gekröse, Partyspaß, oder das heißt Partyspaß, aber zumindest halt, ne, bisschen naughty, bisschen ulkig, klamaukig, sehr, sehr effektlastig mit Blut, Schleim und Gekröse. Und das ist halt einfach, eine ganz andere eigene Ausdrucksweise von der Vorlage, ja.
Jetzt haben wir hier unsere, nenne ich es mal, vier Hauptfiguren. Wir haben jetzt zum einen Dr. Pretorius, der, wie gesagt, komplett neu geschaffen wurde für diesen Film. Pretorius natürlich nicht zufällig der Name gewählt. Ihr erinnert euch an die Bride of Frankenstein Episode. Da gab es ja auch den Dr. Pretorius, also der heißt hier nicht zufällig so. Wir haben dann zum einen Jeffrey Combs, der hier den Tinningast spielt. Ich persönlich muss sagen, ich sehe Jeffrey Combs, ich weiß, es ist auch so ein Scream King, nenne ich ihn jetzt mal. Hat ja wirklich auch in ultra vielen Horrorfilmen mitgespielt. Ich kann sie gar nicht alle aufzählen. Also da hat er wirklich auch sehr viel Mist mitgenommen, ne? Also ultra viel Mist auch mitgenommen. Ich glaube, der kommt doch auch schon fast auf so eine Eric Roberts-Zahlen, glaube ich, an Filmen, die er mitgespielt hat. Ne? Dürfte auch schon fast dreistellig oder so sein.
Nicht nur eben Hauptrollen, sondern auch zig dann irgendwie Nebenrollen und kleinere Auftritte und dann eben in seiner Post- Jusner-Zeit und so, da beziehungsweise Gordon-Zeit, da hat er dann immer wieder irgendwelche kleineren Rollen noch gespielt, so eben ein bisschen wie Crampton dann auch so zwischenzeitlich einfach eher so zum Horror-Ikonen-Ding geworden, den können wir hier mal reinwerfen, da mal reinwerfen, genau. Ja.
Ich sehe ihn tatsächlich nicht so gerne. Ich finde, er ist er ist einfach kein Hauptdarsteller für mich und das ist er hier in dem Fall. Ich finde, er hat irgendwie fehlt ihm so ein bisschen die Aura. Ich habe mir zum Beispiel vorgestellt, wie Bruce Campbell zum Beispiel in diesem Film wirken würde und habe das Gefühl gehabt, der würde vielleicht sogar besser funktionieren hier in dem Film, aber auch hier ist natürlich Geschmackssache. Dann haben wir Barbara Crampton hier, die ist natürlich ein Highlight, muss man schon sagen, ne? War ja auch damals ich will jetzt gar nicht das auf damals beschränken, ist halt auch eine Frau, eine gewisse Augenweide für so einen Film. Ne? Hier ist so ein bisschen, sag ich mal, Dr. Boll lässt grüßen. Man hat sich gedacht, okay, sie ist vielleicht ein bisschen zu jung, vielleicht ein bisschen zu sexy, um als Wissenschaftlerin durchzugehen. So hat man damals eben Filme produziert in diesem Sprech, hat man sich gedacht und hat dann ihre Brille aufgesetzt und die Haare hochgesteckt, quasi ganz wie es für Tara Reid auch in Alone in the Dark damals geschehen ist bei Uwe Boll. Aber die funktioniert natürlich, ne? Die ist ein Highlight. Ich finde, das ist eine tolle Schauspielerin auch und die sieht man auch wirklich gerne. Und genauso gerne, und das ist vielleicht sogar irgendwie mein heimlicher MVP des Films, ist Ken Foree, den wir natürlich auch aus Dawn of the Dead kennen, ne? Ja. Den finde ich auch hier wieder absolut großartig. Das ist für mich eigentlich ein Hauptdarsteller. Der hat so viel Charisma und strahlt so viel Empathie auch immer aus in seinen Figuren. Also der ist für mich eigentlich der Held des Films. Und Jeffrey Combs geht eigentlich für mich so ein bisschen unter. Also den finde ich austauschbar tatsächlich. Wie siehst du das?
Ja, geh ich mit. Ich finde Combs so der hat natürlich durch Reanimator und so und Fortress und keine Ahnung, was er alles noch gespielt hat zu der Zeit. Er hat sich halt auch direkt einen Stempel aufgedrückt. Mhm. Ne? Davor war ja auch noch eine Necronomicon 93, ja auch eine Lovecraft-Verfilmung. Und das ist halt so, ja, er war halt einmal drin im Game, wurde dann halt immer wieder halt gecastet. So. Und er kann halt, also bei Reanimator, finde ich, passt er auch. Er kann halt, er hat halt dieses Doktor-Gesicht, ne? Er hat so ein, ja, ist ja so, ein ja. Filmdoktor. Gibt ihm so eine Brille im weißen Kittel, da sieht aus wie so, da kaufst du ab, da so ein verrückter Wissenschaftler ist so. Das funktioniert für mich auf jeden Fall. Aber wie du schon sagst, er ist jetzt nicht der herausragende Schauspieler. Er ist halt so ein Method-Actor, ne? Er kann gut diesen wahnsinnigen, quirligen, verkopften Wissenschaftler-Meme so. Das kriegt er super hin. Und das kaufe ich ihm auch irgendwie ab. In seiner ganzen Quirkigkeit irgendwie, aber ja, richtig, man kann ihn halt natürlich nicht so richtig ernst nehmen. Das ist es halt das Ding, finde ich. Ne? Er ist jetzt kein jemand, wie du sagst, der so als Hauptdarsteller so richtig zündet, ne? Der irgendwie was tragen kann, so richtig. Bei Reanimator ist es halt auch eher so das Konstrukt, was alles zusammenhält, und er ist da drin, er geht darin gut auf. Hier bei From Beyond ist es halt einfach, ja, wie du schon sagst, es gibt halt einfach, ein Ken Foree läuft ihm halt sofort den Rang ab. Einfach wie durch alles halt, wie du schon sagst. Der ist präsenter, der hat eine ganz starke Mimik, der ist halt einfach präsent und einfach überschattet ihn halt. Obwohl er eigentlich halt auch nur ein Sidekick quasi ist, ein Side-Character. Und Crampton halt eben auch. Crampton ist auch vom Schauspiel her auf jeden Fall auch viel stärker als er. So. Von daher, ich gönne ihm seinen Horror-Ikonen-Status so ein bisschen, ne? Also er wird für immer der Reanimator irgendwie sein, für immer Herbert West sein. Aber ja, einen Film tragen per se kann er halt wirklich nicht so gut. Was hier aber auch so ein bisschen auch natürlich dazu daran liegt, auch, dass eben die Story, wie gesagt, jetzt nicht so super im Fokus steht, die er irgendwie tragen könnte.
Der Film wurde nicht on location gedreht, sondern aus Kostengründen in Italien auf einer Soundstage in den Studios, die davor noch dem berühmten Produzenten Dino De Laurentiis gehört haben. Aber der ist damals pleite gegangen und musste dann die Anlage dort verkaufen an neue Inhaber. Und deswegen konnte Stuart Gordon dort so günstig drehen. Es war auch teilweise so, dass keine Heizungen mehr vor Ort waren und deshalb bei den Dreharbeiten Cast und Crew auch ziemlich frieren mussten. Aber es ist jetzt auch nicht so, als wäre das jetzt einmalig gewesen. Gordon hat ja viele oder einige seiner Filme, um Geld zu sparen, eben hier mit einer italienischen Crew gedreht. Dagon ist, glaube ich, eine spanische Produktion gewesen, wenn ich mich nicht irre. Ich meine, da sehr viele spanische Namen gelesen zu haben, der wird, glaube ich, auch in Spanien gedreht. Also er hat da auch alle Möglichkeiten ausgeschöpft. Das sorgt jetzt aber auch so ein bisschen dafür, André, dass wir es im Prinzip ja eigentlich mit einem Kammerspiel zu tun haben. Also wir haben ja eigentlich im ganzen Film nur zwei Orte. Die Klinik, so in zwei Sequenzen, einmal am Anfang, einmal am Ende. Aber sage ich mal, 80% des Films spielen eigentlich nur in dem Haus. Und das fand ich dann zumindest, abgesehen von den Räumlichkeiten, in denen sich der Resonator befindet, doch ein bisschen langweilig. Also das war so, das ist das Einzige, wo ich den Leuten zustimmen würde, wenn sie sagen, ja, das ist ein bisschen langweilig, dann liegt das für mich so ein bisschen an den Settings letztendlich, die ich jetzt nicht besonders, es ist halt ein Haus, ne? Was soll ich sagen? Es ist halt ein Haus.
Ja, ja, voll. Es ist halt so eine Mansion, aber so richtig viel macht die halt auch nicht her, ne? Und beziehungsweise ist jetzt natürlich irgendwie kein Resident Evil Ambiente, kein Schloss irgendwie, ne? Kein irgendwie so gruseliges, atmosphärisches Schloss mit einem Nirgendwo, es ist halt ein Haus, genau. Es ist ein großes Haus, aber es ist ein Haus. Und da machen sie halt auch nicht wirklich viel draus. Und ich meine, auch diese, ich meine, es gibt ja auch Szenenwechsel, aber auch alles andere ist halt, ne, so, dann hast du halt die Anstalt oder die Psychiatrie da und dann wieder zurück ins Haus. Es wechselt ja auch immer ständig hin und her. Ne? Ja. Die Sets hast du ja auch nicht. Und das Haus muss auch schon für viel herhalten. Und gerade oben dieser Dachboden da, wo der Resonator steht, da passiert ja auch viel, aber ja, merkst schon, ist alles sehr limitiert und jetzt nicht gerade irgendwie einladend oder groß zum Staunen.
Was mir, und das würde dich jetzt überraschen, tatsächlich gefallen hat, war hier der doch, ja, ich weiß nicht, ich kenne mich mit Humor ja nicht so aus, aber ich würde sagen, der an den Tag gelegte schwarze Humor, der hat mir doch ganz gut gefallen. Da war immer viel so in den Dialogen, was so passiert auf so einer gewissen Ebene. Da musste ich doch schon das eine oder andere Mal ganz schön schmunzeln. Und das hat für mich gut zusammengepasst mit dem Horror, den uns der Film präsentiert. Also hier muss ich mal sagen, und das ist ja eigentlich die Befürchtung, die ich immer habe bei Filmen von Stuart Gordon, bei Usnas Regiearbeit ein bisschen weniger, aber schon eigentlich auch, ist halt immer so die Humorebene, die für mich immer nicht so ganz passt. Aber hier muss ich sagen, das hat für mich doch echt ganz gut funktioniert.
Ja, absolut. Also ich finde halt, ich sag ja schon, das ist halt, es ist nicht so richtig Humor, aber es ist halt so drüber, ne? Leicht Slapstick-Anleihen, halt irgendwelche One-Liner natürlich, meist von den Antagonisten und das alles erzeugt halt so eine stimmungsvolle Mischung. Also es ist halt wirklich, ist nicht wirklich lustig, aber es ist halt so schön locker, es ist sehr locker. Und so, dass du einfach Spaß hast beim Gucken wieder. Das will gar nicht versuchen, irgendwie gruselig zu sein oder dich zu erschrecken groß. Es ist halt einfach plump nach vorne, aber unterhaltsam. Und ich finde, das ist eben eine gute Mischung und das machen sie auch einfach gut.
Ja. Ja. Das finde ich auch, deswegen. So, und jetzt kommen wir vielleicht mal zu dem wichtigen Thema des Films, nämlich was der Film uns wirklich offeriert. Und das sind ja, ich sag mal, also sie haben ursprünglich die Idee gehabt, hier im Vergleich zu den vorherigen Filmen der beiden mehr Schleim statt Blut auf die Leinwand zu bringen, weil sie damit auch das Einschreiten der MPAA so ein bisschen verhindern wollten. Und sie wollten einfach, komm Leute, liebe Zensurbehörde, heute machen wir euch das mal ein bisschen leichter. Ist alles ein bisschen Schleim, bunter, pinker Schleim oder so, weniger Blut. Und am Ende war das Gegenteil der Fall. Die MPAA war überhaupt nicht begeistert davon und hat, glaube ich, noch mehr die Schere angelegt als irgendwie bei den anderen Filmen von den beiden. Und ich muss sagen, ich finde, das haben wir eben auch schon angedeutet, großartige Effektarbeiten. Hier waren auch mehrere SFX-Teams beteiligt. John Carl Biegler war beteiligt. KNB waren beteiligt. Also wirklich auch das Who is Who des Horror-Effekte Stardoms, nenne ich es mal. Also da kann man echt nicht meckern. Ne? Tolle Creature-Designs. Natürlich auch alles wieder so ein bisschen sexuell überladen. Irgendwie hat man das Gefühl, alle Aliens oder alle Monstrositäten sehen dann irgendwie wieder aus wie laufende Geschlechtsteile. Aber das gehört dann eben auch zu Gordon dazu, ne?
Absolut. Also da haben sie sich ja wirklich ausgetobt, dass ich am Anfang ja auch schon meinte, mit dem Film siehst du halt diesen Spaß an. Und diese Liebe fürs Detail, was eben die ganzen Effekte und so angeht. So, da wurde das ganze Herzblut reingesteckt. Ne? Die Story war so, ja, haben wir jetzt, reicht, können wir 10 Minuten drüber reden und der Rest des Geldes und der Anstrengungen fließt halt in die Effekte. Und das merkt man halt. Die Effekte sind super auf jeden Fall. Und ja, ist schon geil, dass man, finde ich auch einfach so geil, so, ja komm, wir machen das alles ein bisschen einfach so schleimig, ne? Dann kommen wir easy durch die Zensurbehörden und dann so. Schnitt. Aber ja, jedenfalls ist das so ein bisschen das Highlight des Films auf jeden Fall.
Ja, das ist auch, ich fand auch, ne, das ist immer wieder, ich liebe es. Ich habe so ein bisschen noch auch ins Making-of reingeguckt und es ist einfach auch cool zu sehen, was sie da machen, so aus wenigen Möglichkeiten und aus wenigen Mitteln, so viel, ne, diese Szene mit den tausenden Käfern dort, da haben sie einfach Styroporkugeln angemalt, weil sie sich dachten, okay, die Styropor klebt halt oder hängt halt sich automatisch durch die Ladung schon an den Klamotten der Personen fest. Also nehmen wir diese Teile doch einfach und dann sind es Insekten, die halt die Menschen befallen. Und ich finde, das sieht richtig gut aus im Film. Und ich finde, deswegen ist es mir dann in so einem Film auch egal, wenn ich sehe, dass es ein Effekt ist oder so weiter, weil ich einfach auch die Kreativität von den Effektteams dann auch oder auch aus der Maske und so weiter, aus dem Make-up einfach zu schätzen weiß, was die sich da an kreativen Ideen haben einfallen lassen, ne?
Absolut, wobei ich jetzt auch sagen muss, jetzt in der, du weißt, was ich sagen will wahrscheinlich, in der hochaufgelösten HD-Version jetzt hier aus meinem Mediabook, mir ist, glaube ich, vorher noch nie so krass aufgefallen, dass du mittlerweile schon krass erkennst, dass das wirklich schwarze Kugeln sind. Also Als Insekten geht es jetzt schon nicht mehr durch, ja. muss man leider sagen. Du siehst es wirklich sehr genau, aber ich gebe dir vollkommen recht, es ist mir egal, weil die Wirkung ist trotzdem da. Die Kreativität ist halt wirklich super, so, sie braucht eine Lösung. Und bevor man es halt schlecht digital macht, was in der anderen Szene dafür umso mehr rausstricht, ne? Ich sag nur fliegende Schlangenwürmer, haben sie es zumindest praktisch versucht und der Effekt ist halt da. Und wenn dann irgendwie die Viecher auf Ken Furey drauf fliegen und er danach so völlig abgefressen so da liegt, ein bisschen wie bei Braindead, wo dem einen da der Unterkörper rausgezogen wird, so abskelettiert, so abgenagt. Und es sieht halt mega aus. So, von daher, scheiß doch drauf, ob man es jetzt heute erkennt. Dafür wussten die ja damals nicht, dass der Film irgendwie 40 Jahre später in so einer Qualität mal vorliegen wird. Ja, man sieht's, aber der Effekt funktioniert noch und die Idee ist halt super. Und von daher alles cool.
Ja, das ist deswegen, also da bin ich auch bei so Sachen bin ich nie böse. Ich wäre bei jedem CGI-Effekt würde ich immer, wenn man das irgendwie, okay, das ist vom letzten Jahr, das sieht man, das ist schlecht gealtert CGI, aber bei praktischen Effekten ist mir das sowas von wurscht, wenn man dann irgendwie, vielleicht ist das auch ein bisschen, ist es auch Verklärung, ich weiß es nicht, weil man irgendwie immer sagt, ja, Hauptsache praktische Effekte, da ist dann automatisch schon mehr Liebe drin, so, dass wir immer vielleicht auch ein bisschen streng sind mit CGI, ich weiß es nicht so genau.
Ich weiß es auch nicht, ich meine, CGI altert halt einfach schneller schlecht. So, das ist einfach halt so. Und wie gesagt, es gibt ja dann die Szene, ne, wo Barbara Crampton da angekettet ist und diese Würmer aus der anderen Parallelwelt da so um sie rumschweben und so, die halt einfach da so reingeschottet sind, ne, mit einem Überblendeffekt. Das sieht halt natürlich so scheiße aus heute. Da hätte jedes Prop an einer Schnur irgendwie, weißt du, hätte die du wegretuschierst, hätte einfach besser ausgesehen. Digital altert immer schneller schlecht, das ist halt einfach so.
Ja, aber vielleicht zumindest ein bisschen differenzieren, ne? Wie du schon sagst, das sieht halt jetzt auch nicht geil aus. Und wir, ne, 1982, 4 Jahre vorher, kam halt Carpenter's The Thing. Und das ist dann, da liegen dann halt schon noch Welten zwischen, ne, in der Filmarbeit. Aber ist auch ein anderes Budget gewesen, ne? Eine große Universal-Produktion damals, da steckte natürlich auch deutlich mehr Geld drin. Ansonsten, wie gesagt, ich fand diesen Resonator eigentlich ganz cool und auch die Szenen mit dem Resonator, weil die auch so schön ausgeleuchtet waren, ne? Ich fand, das war immer so für mich das stimmungsvollste Set. Mhm. Und das hat für mich auch am meisten Spaß gemacht. Ich fand's spannend. Ich hatte noch gelesen, ich weiß nicht, kennst du bestimmt auch den Song Intergalactic von den Beastie Boys?
Na klar.
Da haben sie ja den Sound verwendet vom Resonator. Das wusste ich tatsächlich nicht, aber wenn man den Song jetzt hört dann und den Film kennt, dann erkennt man es tatsächlich wieder. Fand ich noch ganz witzig. Also wie gesagt, alles mit dem Resonator, ziemlich cool. Auch Dr. Pretorius fand ich cool. Der sah auch echt in seinen, sag mal, Modifikation echt widerlich aus, ne, muss man schon sagen. Also das ist schon so, das ist auch so, da ekle ich mich auch ein bisschen vor. Und ist auch wieder so, du siehst sofort, natürlich ist das dort gerade Make-up, das sind Prosthetics an seinem Körper, das ist Kostüm und so weiter und so fort. Aber das sieht so richtig fies, schleimig, gemein aus. Pretorius wirkt dadurch auch so gemein. Und die Szenen mit ihm, die haben mir, glaube ich, vielleicht sogar mit am meisten Spaß gemacht, muss ich sagen. Deswegen muss ich sagen, ja doch, ich würde sagen, das fand ich fast am besten am Film.
Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, das ist auch, wie du sagst, die Ausleuchtung und einfach, dass die, da ist halt schon eine Art Stimmung da, finde ich auch. Das erzeugt schon eine Art von Stimmung, wenn Edda sich auch dann so manifestiert und in diesem Dachboden da steht und da der Resonator pumpt und genau, ja, absolut. Gebe ich dir recht. Das ist schon, das macht schon was her. Da kommt auch mehr Stimmung auf, als dann irgendwie bei einem Color Out of Space mit Nicolas Cage, weißt du, wo der halbe Film halt Magenta eingefärbt ist, weil sie die Farbe irgendwie brauchten. Da schafft es keine Szene, das irgendwie annähernd so atmosphärisch hinzukriegen, dass es dann alles irgendwie so behauptet. Das hier ist zumindest dann in der Rohheit, ist halt sehr roh einfach, aber es ist echt, ne? Es ist einfach, es ist ein kleines Set, es ist mit einfachsten Mitteln halt irgendwie alles organisiert, ausgeleuchtet, aber es funktioniert. Und es ist alles praktisch und auch ja das Kostüm von Pretorius und so, das alles schön organisch. Organisch ist ein gutes Wort, ja.
Ja.
Sehr organisch.
Und nicht mal Englisch.
wenn es organic wäre, dann wäre es Bio. Und Bio ist es auf jeden Fall nicht gewesen. Nee, es ist sehr organisch und das spürt man. Und da ist auch dann, wie gesagt, da kommt auch Stimmung auf, finde ich auch, ja.
Hellraiser-Vibes waren da für mich auch irgendwie drin.
Total, ja.
Jetzt muss ich gerade überlegen, Hellraiser ist doch jünger, ne? War Hellraiser nicht 87?
Der erste ist
ja, ne?
von
87, ne? Oder?
87,
stimmt, okay, dann sind es eigentlich gar keine, dann hat Hellraiser, hat dann From Beyond Vibes, weil ich finde, der erste Auftritt, also die erste Rückkehr von Dr. Pretorius hatte für mich total irgendwie so diese Hellraiser-Opfer-Vibes irgendwie, der sah da aus.
Stimmt, du hast recht, ja, dieses Zusammenbauen, ne, sich so bilden quasi. So.
Genau, ja. Und dann dazu eben auch diese, das ist natürlich hier im Vergleich zu Hellraiser harmlos, was sie hier mit Barbara Crampton gemacht haben, ne, diese Lack- und Leder-SM-Szene dort, wie sie sich natürlich horny, wie sie ist, durch die Zirbeldrüse dort, plötzlich in so ein SM-Vamp verwandelt, um Jeffrey Combs zu verführen dort. ist aber letztendlich, wenn man so will, ist es, glaube ich, das, wofür der Film legendär in Erinnerung blieb, ne, am Ende ist er natürlich aus heutiger Sicht, wie gesagt, A, zahm, und B, ja, eigentlich nicht der Rede wert, ne? Aber gut, sie sieht halt einfach nur mal gut aus und dann kann man das ja auch so stehen lassen, ne?
Ja, absolut. Und ich meine, die hat eine große Fanbase.
Ja.
Und ja, das ist natürlich eine sehr ikonische, für sie eine ikonische Rolle geworden und diese Transformation. Aber wie du sagst, es passiert ja auch nichts. Es ist halt, sie hat halt ein Lack- und Leder-Kostümchen an, aber das ist ja aus heutiger Sicht ja, nichts, was jetzt jemand aus dem hinterm Ofen hervorlockt, aber wie gesagt, der
Spiel. Außer Ken Forreys Blick, als er sie sieht dort, wie
das stimmt. Aber das Spiel halt damit, den ganzen diesem naughty Vibe und den Reizen, das ist schon, das passt dann halt gut, ja.
Ja. Ist vielleicht auch ganz gut, dass sie das nicht, also dass es so harmlos geblieben ist. Das ist dann halt auch nicht ganz
das ist nicht irgendwie
in das Niveau runterzieht. Ne?
Genau, ja. Ja.
Was es leider für mich ein bisschen das Niveau noch runtergezogen hat, war ehrlich gesagt die Rückkehr in die Klinik im letzten Drittel. Hätte ich irgendwie nicht gebraucht.
Ja, zieht ein bisschen raus, ja.
Ja, das generell irgendwie das letzte Drittel so ein bisschen, man merkt, also ich hatte mich schon gewundert, weil die Effekte auch so ein bisschen, da sind ja dann auch diese komischen, da sind ein paar Digitaleffekte drin auch am Ende. Und da ist ihm wohl irgendwie das Budget ausgegangen für die Practicals und deswegen sehen die Effekte so im letzten Drittel nicht mehr ganz so hochwertig aus. Und das halt gepaart mit der Klinik, auch die Story-Entwicklung dahinter. Also sagen wir es mal so, das ganze letzte Drittel hat den Film für mich fast, ich würde sogar fast sagen, einen ganzen Stern runtergezogen, muss ich sagen. Also da bin ich nicht so ganz konform gegangen. Die hätten für mich im Haus bleiben können, hätte ein Kammerspiel irgendwie bleiben können irgendwie. Und auch die, ja, ich meine, irgendwo ist natürlich absehbar, dass sich die Figur von Jeffrey Combs, also Tillinghast, irgendwie noch in die falsche Richtung sozusagen entwickelt. Aber ich weiß nicht, ich glaube, es hätte mir gereicht, Dr. Pretorius dort als Antagonisten zu haben und nicht unbedingt noch Tillinghast so richtig komplett verwandelt zu sehen irgendwie. Aber ja, weiß nicht, wie es dir da ging. Aber letzte Drittel, für mich so ein bisschen der Schwachpunkt des Films.
Ja, das ist auch immer dann dieses, sie gehen raus aus dem Setting und dann brauchen sie halt einen Grund, wieder zurückzukommen. Das fühlt sich immer ein bisschen behauptet an. So, ne, du hast erstmal so, okay, wir wollen das Experiment nochmal wiederholen. Und diese Behauptung, man muss irgendwie wieder zurück ins Setting und natürlich, um wieder an den Resonator zu kommen. Genau, finde ich auch so ein bisschen, es zieht ein bisschen raus. Und dann auch dann, wie drastisch es auch gleich in dieser Klinik dann ist, ne, dass halt hier, also Cramptons Charakter auch sofort, ja, als das absolute Böse dargestellt wird, die müssen die sofort elektroschocken und hast du nicht gesehen. Also wie sie auch mit ihr umgehen, ne, sofort so komplett bösartig und ja, irgendwie nicht so ganz nachvollziehbar auch, ne, was, also da gibt es ja irgendwie gar keine Zwischentöne. Es ist ja, als ob die gerade irgendwie in eine Foltereinrichtung gebracht wurde. Es ist ja gar keine richtige ärztliche Behandlung, die da stattfindet. Ist auch alles so drüber irgendwie und ja, keine Ahnung, finde ich auch. Ist nicht so geil, ist auf jeden Fall das Lowlight des Films auf jeden Fall, dieser Part, bevor es dann im Finale dann wieder auf jeden Fall ja cool wird,
ja.
Dann auch, aber der Part, wo sie einmal darüber aus dem Haus raus und dann erst wieder rein, so dazwischen, finde ich auch, ist das Schwächste.
Ja, aber trotzdem muss ich sagen, um schon mal zum Fazit überzugehen, ich hatte ja gesagt, ich bin kein großer Fan jetzt von den Beteiligten, sei es Houston, sei es Gordon, sei es Jeffrey Combs, aber From Beyond hat mich dann doch ganz gut bekommen. Also ich finde, erstmal haben sie relativ, also klar, die Story ist jetzt nicht super ausgeklügelt, sie machen da jetzt auch nicht, bekommen jetzt keinen Preis für Originalität dort, aber ich finde das, was sie aus so einer siebenseitigen Geschichte dort gemacht haben, mit der eigenen Kreativität, mit den eigenen Ideen, das ist schon ganz rund. Und ich finde auch einfach diese Mischung aus Schleim und Sex, die sie dort anbieten, das funktioniert. Das sind eben auch die Stärken von den Beteiligten, die spielen sie hier aus. Das ist sleazy, das ist ein bisschen, notgeil, in Anführungszeichen, der Film. Und das halt gespickt mit ekelhaften, grotesken Effekten und Kreaturen. Alles handgemachte Tricktechnik hier. KNB, haben wir schon gesagt, Karl Bügler. Das ist, sieht wundervoll aus. Das macht Spaß, das macht Bock. Ja, die Story, wie gesagt, ist selbst sehr simpel gehalten. Ist nicht die Stärke des Films. Und das letzte Drittel zieht es nochmal ein bisschen nach unten. Aber in der Summe war ich doch echt überrascht von mir selbst, dass ich es so gut fand. Und wie gut es denn tatsächlich auch war, muss ich sagen. Also das hat mir doch in der Summe gut gefallen. Da bin ich bei souverän 3 von 5. Und das ist tatsächlich ein Film, den ich mir auch nochmal angucken würde. Und das könnte dich vielleicht ein bisschen überraschen.
Es ist bei dem Gordon auf jeden Fall überraschend. Ja, safe. ja, okay, freut mich aber, dass sie dir gefallen hat, definitiv, oder dass du Spaß damit hattest. Für meinen Teil muss ich sagen, für mich hat der wieder sehr gut funktioniert. Also, wie gesagt, hatte ich jetzt schon ein paar Mal gesehen, aber das jetzt nochmal zu rekapitulieren, nochmal sich anzuschauen, jetzt hat es wieder bestärkt. Ist ein absolut schöner Film, der genau so rein in die Kerbe schlägt, so wirklich hinsetzen, kurzweiligen Spaß haben und gut. Und das macht er halt sehr, sehr, sehr stark. Du kriegst halt genau so, was du willst. So eben Schleim, Gekröse, Obskuritäten, tolle Effekte, so Creature-Designs. Ja, schöne, unheilvolle, kleine Momente. Alles schön handgemacht, schön kleinteilig auch. Wie gesagt, auf der Story-Ebene sicherlich sehr platt. Aber so alles andere an Schauwerten ist halt komplett da. Dafür dauert der Film halt echt auch nur 85 Minuten, hat keine Längen groß. Wie gesagt, der Part mit der Anstalt ist so, dass es ein bisschen runterzieht, aber auch das fühlt sich jetzt nicht zu lang an. Ne? Insgesamt ist es halt ein kleiner Teil des Films. Es sieht ein bisschen raus, aber es ist auch keine Katastrophe. Ansonsten der Film, aber wie gesagt, schön durchgepaced und passiert immer was. Die Charaktere werden passend reingeworfen, gibt immer Bewegung. Und auch wenn er jetzt nicht, wie gesagt, groß sich im Setting verändert, hast du immer so Bewegung drin, dass es jetzt nicht langweilig wird. Und wie gesagt, Effekte auf jeden Fall das Highlight, haben sich viel ganz mega ausgetobt, macht großen Spaß, so das ganze Geschleime und Kreaturen und ja, dieses Unheilvolle aus der anderen Dimension. Macht großen Spaß, der Cast ist gut. Es ist einfach ein, es ist einfach so, ja, es ist ein Bierdeckelfilm so halt, ne? Da gibt's nicht, deswegen merken sie auch schon, wir sind sehr schnell beim Fazit angekommen, aber du kannst über den Film jetzt nicht endlos diskutieren, musst du auch gar nicht. Das ist wirklich ein einfach so ein kleines nasty Video-Ding, das einfach nur Spaß macht und wie gesagt, mit einem Augenzwinkern weggeguckt ist und du hast eine gute Zeit und dann war's das. Und man kann ihn, finde ich, auf jeden Fall auch wieder gucken. Der hat eine schöne Halbwertszeit da, weil er einfach halt so auf eine gewisse Art in dem Subgenre zeitlos ist, weil die Effekte halt, wie gesagt, alle so mit Liebe gemacht sind, dass es heute nicht irgendwie völlig aus der Bahn wirkt, also auch wenn man es alles eben sieht. Selbst jetzt in HD ein bisschen mehr als früher natürlich. funktioniert es trotzdem eben noch, weil du eben diese Liebe da zum Detail einfach komplett immer siehst. So. Von daher, ich habe überlegt, echt ihn an ein, zwei Punkten, wo ich mir auch dachte, ja, okay, ne, wie hat mit der Anstalt und das, Story, okay, kaum vorhanden eigentlich. Ich habe auch überlegt, ob ich ihn wirklich abwerte, aber nee, eigentlich möchte ich eigentlich nicht, weil ich mag ihn immer noch einfach viel zu gerne und ich hatte wieder großen Spaß damit. Von daher, ich bleibe bei 4 von 5 Sternen. So, das ist aber mir auf jeden Fall wert. So, das ist einer meiner, so ist ein Go-To-Film. Den kannst du reinwerfen, du weißt, der macht halt Spaß und dann ist gut. So, und das, ja.
Sollte ich mich jetzt doch nochmal einen Reanimator rantrauen an die Trilogie? Was meinst du?
Ja, die Trilogie ist halt die Frage. Also den ersten mag ich sehr, die anderen beiden müsste ich nochmal gucken. Die habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Den dritten habe ich auch nur einmal gesehen. Da weiß ich immer da an, bei ist ja Beyond Reanimator, ja. Da kann ich mich immer nur an die Penisszene erinnern, wo die Ratte den Penis durchs Bild trägt. Das ist das Einzige, was ich noch weiß.
Das klingt schon mal vielversprechend.
Ja, das schleppt so eine Ratte so abgeschnitten und Penis durchs Bild. Das heißt, die müsste ich doch mal gucken, aber den ersten definitiv, ja.
Okay, dann werde ich das doch mal demnächst mal nachholen. Ja, wunderbar. Ich weiß jetzt gar nicht, ich hatte eine Mini-Umfrage bei Threads gemacht, ob die Leute den Film gut, mittel, nicht so gut finden oder gar nicht kennen. Und ich glaube, über 80% kennen den Film gar nicht. Also würde ich mal eher sagen, versteht diese Episode vielleicht als Filmtipp, dass ihr euch den mal anguckt und damit dann kurzweiligen Spaß haben könnt. Und wenn nicht, dann hattet ihr das hoffentlich trotzdem mit unserer Episode, die wir jetzt an dieser Stelle beenden. Es sei noch der Hinweis gegeben auf die nächste Woche. Da schauen wir uns einen Film an, da habe ich schon richtig Bock drauf, mit dir und Theresa drüber zu sprechen, nämlich über den österreichischen Film Angst. Und das ist ein Film, ich sag mal so, wenn ihr euch den Film besorgen könnt, wenn ihr den Film irgendwo sehen könnt, schaut ihn euch auf jeden Fall vorher an. Könnt ihr natürlich auch später mal nachholen, aber der Film hat es in sich und das wird, glaube ich, da werden wir nächste Woche sehr viel Spaß haben, André, glaube ich.
Fun Fact, als ich bei Instagram postete die Woche, dass ich From Beyond gucke, habe einen Insta-Post gemacht mit dem Mediabook so, hat darauf ein Hörer mir geschrieben, hä, aber ihr macht doch Angst.
Ja, aber da hat er die letzte Folge nicht bis zum Ende gehört.
Doch, ich glaube, das war ein Gag.
Ach so.
Um mich zu verunsichern.
Ach so, ja. Da war ja was, stimmt.
Ja.
Du bist ja vorbestraft quasi.
Ich bin vorbestraft mit Angst, ja. Fand ich sehr gut, fand ich sehr lustig, muss ich sehr lachen. Von daher, Grüße gehen raus. Und aber diesmal kommt wirklich Angst und ich freue mich auch schon drauf, weil das ist wirklich ein sehr spezieller Film.
Ja, wunderbar. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank, André. Bis zum nächsten Mal bei Devils and Demons. Ciao, ciao.
Macht's gut, tschüss.
They're coming to get you, Barbara.